Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Lukas weint über Jerusalem. Denn Lukas, der Evangelist, weiß schon, dass diese Stadt des Friedens von den Römern zerstört wurde. Diese Stadt, von der es heißt, dass sie die Wohnung Gottes sei, die Stadt, in der man zusammenkommen soll, wohin die Stämme hinaufziehen, wo sich am Ende der Tage alle Knie der Völker vor dem Gott Israels beugen werden, die Stadt der Ermordung Jesu durch die Römer, die Stadt, in der die Jünger und viele Anhängerinnen hofften auf das Ende eben dieser römischen Herrschaft. Sie liegt in Trümmern, als Lukas sein Evangelium in den 90er Jahren des ersten Jahrhunderts schreibt. Für Juden, die nicht an Jesus glauben, und Juden und Christen und Griechen, die an Jesus als Messias glauben. Lukas weint. Wir kennen es mit der Überschrift: Jesus weint über Jerusalem. Und natürlich ist es denkbar, dass auch Jesus weinend und anteilnehmend eine Anhaltsansage über Jerusalem in prophetischer Tradition gemacht hat. Wie oft haben Propheten Wehrufe über Jerusalem ausgesprochen, weil sie Gerechtigkeit und Frieden bedroht sahen, so wie Jesus, Lukas, es auch sagen. Das Nicht-Einhalten der Gebote, Eigensucht und schlechtes Regieren. Aber einmal mehr müssen wir verstehen, dass die Evangelien keine Geschichtsbücher sind, sondern Geschichtenbücher, um eine erfahrene Wahrheit mit überlieferten Erzählungen zu kombinieren und zur Stärkung der Gemeinden und der Gruppen, die verzweifelt und beseelt gegen die Wirklichkeit des Desasters, dieser Zerstörung Jerusalems, anglaubten. Also hier Lukas als einziger der vier Evangelisten, der erzählt von den Tränen Jesu, weil Jesus die Katastrophe voraussieht, die Lukas kennt. Lukas Tränen sind die des Jesus. Denn die Zerstörung Jerusalems war ein totales Desaster für alle, die sich zu dem Gott Israels bekannten, sei es die, die auch an Jesus als Messias glaubten oder die, die daran nicht glauben konnten. Jerusalem war der Ort, an dem Glauben sich manifestierte, auf den Hoffnung auf Frieden und Gerechtigkeit sich richtete. In Trümmern. Lukas weint. Wie so viele. Und er will trotz dieser Zerstörung Glauben und Mut generieren. Und das sind ja auch die Zusagen Gottes, die immer auf die Unheilsansagen an Israel folgten. Nein, das kann nicht das letzte Wort sein. Denn wie es bei Jeremia heißt, Israel soll nicht ausgerottet und nicht zerstört werden in Ewigkeit. Oder bei dem Propheten Sacharja, so spricht der Herr der Heerscharen: Es werden noch Greise und Greisen in den Straßen von Jerusalem sitzen, jeder mit dem Stab in seiner Hand vor der Menge seiner Tage. Und die Straßen der Stadt werden voll sein von Knaben und Mädchen, die auf ihren Straßen spielen. Mit diesen Sätzen im Herzen liegen nach Vertreibung und Zerstörung, Tod und Verderben Tränen nahe. Aber eben doch auch Hoffnung. dass der Gott Israel nicht aufgeben werde. Und auch, dass Verheißung auf neues Leben in Tod und Auferweckung Jesu für Israel und die Völker liegt. So haben es dann leider die nachfolgenden Christenmenschen nicht verstanden, sondern die Zerstörung Jerusalems als Abkehr Gottes von Israel gefeiert. Auch in Gottesdiensten gefeiert. Juda, wo ist deine Krone? Rief Martin Luther den Juden in seiner unsäglichen Schrift von den Jüden und ihren Lügen entgegen. Plötzlich wurde aus Tod und Verderben und späterer Verfolgung Israels ein christlicher Triumph. Und damit immer wieder neu Tod und immer wieder neues Verderben für Jüdinnen und Juden. Das zweifelhafte Kunststück, was nun gelingen musste, unseren kirchlichen Theologen, war, dass Jerusalem seine bildhafte, seine glaubensstärkende Funktion nun für den christlichen Glauben übernehmen sollte. Die Tochter Zion, die Psalmtexte zu der hochgebauten Stadt des Friedens wurden gleichzeitig enteignet und kirchlich eingemeindet. Die vorhin besungenen Pforten wurden für die einen geöffnet und für die anderen geschlossen. Die von Jesus vertriebenen Händler aus dem Tempel, und auch hier könnte man historische Zweifel haben, wurden zu einem ungläubigen, geldgierigen jüdischen Gesamtkollektiv konstruiert und bildeten so die dunkle Folie für die triumphierende Kirche. Die Dunkelheit legte sich über die jüdischen Gemeinden und das Bild von den spielenden Kindern in Jerusalem versank in dieser Dunkelheit. Deshalb gedenken die jüdischen Gemeinden noch heute dieser Dunkelheiten am 9. Av in diesem Jahr, dem 3. August. Ein Tag, an dem der Zerstörung der Tempel gedacht wird, zweier Zerstörungen, des Exils und der Verfolgung. Auch weitere traumatische Ereignisse für das Volk Israel fanden im Monat Av statt, in der zweiten Julihälfte und die erste Hälfte im August. Das Datum wandert ja, wie wir wissen, im Mondjahr. 1099 rief Papst Urban II. In dieser Zeit zum ersten Kreuzzug auf. Circa 10.000 Juden wurden im ersten Monat des Kreuzzugs von einem fanatisierten Mob getötet. Im Monat Av 1492 begann die systematische Enteignung und Vertreibung der Juden von der Iberischen Halbinsel durch die katholische Obrigkeit. Etliche wurden bei den Pogromen getötet. Im Monat Av des Jahres 1942 begann im Warschauer Ghetto die Deportation ins Vernichtungslager Treblinka. Ein Tag der Klage. Doch endet er in den jüdischen Gottesdiensten mit den Worten der Propheten. Nachamu, nachamu ami, tröstet, tröstet mein Volk. Ich werde weitere Beispiele, deren es leider unzählige bis heute gibt, uns ersparen und mit einer kleinen Überraschung aufwarten, nämlich einem Gedanken Luthers. Also sagen wir mal, mit einem sich selbst vielleicht kaum ernst genommenen, ernst nehmenden Gedankensplitter Luthers. So schreibt er 1538 einen Brief an einen guten Freund, wieder die Sabbater. Die Juden seien schon lange nicht mehr die Besitzer des Israellandes und das erweise, man höre, dass das Judentum und das mosaische Gesetz abgetan seien. Er fügte hinzu, wenn die Juden das Land wieder besitzen, so sollen sie uns bald auf den Fersen sehen, daherkommen und auch Juden werden. Nun, das war sicher keine richtig ernsthaft theologische Überlegung eines geschichtlichen Wunders, nämlich die Rückkehr, oder die Juden hat es ja immer in dem Landstrich gegeben, sondern die staatliche Manifestation dieses Judentums. Sondern wahrscheinlich war es für Luther fast noch mehr Häme wegen der von ihm vorausgesetzten Unmöglichkeit einer solcher Zukunft. Aber doch liegt in der von Luther hier angenommenen Unmöglichkeit eine Spitze, die weit über die uns bekannten christlichen Fundamentalisten und Fundamentalistinnen in den USA und anderswo hinausgeht. Denn sie denken ja am Ende der Tage immer an Judenmission. Bei Luther wird die zentrale Bedeutung des Verlustes des Landes Israel umgedreht zur Rückkehr ins gelobte Land und damit zu einem gänzlich anderen Missionsgeschehen, also in Luthers Sicht einem göttlichen Missionsgeschehen zugunsten Israels. Wie gesagt, Luther glaubt das nicht wirklich, aber dieser Satz macht einen darauf aufmerksam, wie zentral auch für Luther aus seiner Perspektive selbst noch in der Häme das Land Israel ist. Wir sehen also nicht nur den unerträglichen Abwertungen und Schmähreden über den Verlust der Verheißung, ausweislich des Verlustes des Landes, sondern auch in einer angedeuteten Umkehrung die Bedeutung des Judentums Israels für unsere Kirche. In der evangelischen Kirche im Rheinland hat das 1980 zu der Formulierung geführt, dass die fortdauernde Existenz des jüdischen Volkes, seine Heimkehr in das Land der Verheißung und auch die Errichtung des Staates Israel Zeichen der Treue Gottes gegenüber seinem Volk sind. Eine kleine Glosse sei hier noch angeführt, als Friedrich der Große seinen Leibarzt fragte, woher wissen wir eigentlich, dass es Gott gibt? Gibt es einen Gottesbeweis? Dann sagt sein Leibarzt, Majestät, die Juden. Wenn so lange behauptet wurde, dass die Zerstörung Israels ein Zeichen der Verwerfung war, also die Untreue Gottes beweist, dann ist es ja eigentlich nur schlüssig, bei gegenteiligen Befunden, nämlich der Staatsgründung Israels 1948, den Umkehrschluss zu glauben. Nun ist diese bahnbrechende Erklärung der Rheinischen Kirche nicht unwidersprochen geblieben und wird bis heute diskutiert. Denn natürlich ist eine theologische Ladung eines säkularen Staates, einer säkularen Formation immer auch missbrauchsgefährdet. Wir kennen das reichlich aus unserer Geschichte. Aber andererseits gibt es wenig biblischen Grund, Weltgeschehen nicht theologisch, nicht durch den Glauben hin zu bedenken. Karl Barth, einer der wichtigen Theologen des 20. Jahrhunderts, brachte es auf diesen Punkt. Wir sollten die Zeitung durch die Welt der Bibel lesen. Also eine enge Beziehung. Und genau das können wir übrigens vom Judentum lernen. Und es gibt viel zu lernen über uns selbst, über das jüdische Buch, das Alte Testament, das jüdische Buch, das Neue Testament, das selbst Schriftauslegung des Alten Testamentes ist. Jüdische Schriftauslegung mit ihrer Offenheit für Mehrfachperspektiven. Die Wahrheit beginnt mit zwei. Für Diskussionsfreudigkeit, für die wichtigen ethischen, biblisch grundierten Buchstabierungen von Wirklichkeit. Denn, und das ist mir wichtig anzumerken, es geht bei unserer Beziehung zum Judentum nicht ausschließlich und vielleicht heute auch nicht mehr vordringlich um die Aufarbeitung einer Schuldgeschichte am Israelsonntag. Es geht um Neuentdeckungen des eigenen durch das Gespräch mit dem Judentum, mit den Geschwistern des Judentums, eine Verlebendigung unserer Debatten um Bibelauslegung und gelebtes Leben und eben geschwisterliches Gespräch. Es geht um Freude an der Schrift, wie sie am 7. Oktober 23 so grausam genommen wurde, ausgerechnet an diesem Festtag, Simchat Torah, die Freude an der Tora. Auf dieser Entdeckungsreise werden wir nicht zu Israel, wie Luther für den Ernstfall ironisch annimmt, aber zu neugierigen, wertschätzenden, wie auch gegenwärtigen kritischen Gesprächspartnern und Partnerinnen und Lernenden mit den jüdischen Geschwistern. Und nun also, ich ahne, dass einige von Ihnen darauf schon etwas ungeduldig warten. Was machen wir damit heute? Zunächst ist eine Predigt ja nicht der Ort, politische Positionen zum Besten zu geben, aber ich ringe schon länger mit einigen Kollegen und Kolleginnen darum, Gemeinden eine Orientierungshilfe zu geben, wie denn eine theologische Perspektive mit der heutigen Situation im Nahen Osten umgehen könnte, wie darüber zu reden sei. Es ist nicht leicht und es ist auch ein bisschen zum Weinen. Es ist zum Weinen, was da in irrwitziger Gewalt am 7. Oktober geschehen ist. Es ist auch zum Weinen, dass, wie Bonhoeffer einmal treffend sagte, dass hier das Böse erfolgreich war, weil das Böse will, dass du auch böse wirst. Dieser Zusammenhang ist in dem folgenden Gaza-Krieg deutlich zu spüren. Das hat diese böse Tat des 7. Oktober auf jeden Fall erreicht. Und kein Staat der Welt hätte nicht militärisch auf solch eine genozidale Gewalt wie die der Hamas reagiert. Dass dies von einer wenig vertrauenswürdigen, um es vorsichtig zu sagen, israelischen Regierung getan wurde und wird, lässt die Tränen auch unserer israelischen Freunde, die schon so lange gegen diese Regierung auf die Straße gehen, anders als übrigens in den Nachbarländern, nicht versiegen. Die Spannung, die sie durchmachen, gilt es auch nachzuvollziehen. Denn bei aller drastischen und berechtigten Kritik an ihrer Regierung, an Kriegsführung und den vielen Toten, wissen sie sehr wohl um die existenzielle Bedrohung ihres Landes. Gesundheit. Schon immer von außen, aber nun auch von innen. Da schaffen die anti-israelischen und leider oft so affektgeladenen antisemitischen Kundgebungen Europa und den USA weder Abhilfe noch Vertrauen, sondern führen nur zu dem Gefühl völligen Alleingelassenseins und nun auch noch einer Bedrohung, die weiter weg, nämlich in Europa und den USA, liegt. Die Hamas ermordete ja verrückterweise gerade die friedliebenden Kibbutzniken und die 18.000 Menschen aus dem Gaza Lohn und Brot gaben. Die Boykottbewegung boykottiert gerade pauschal alle Künstlerinnen und Akademikerinnen, die in der Regel regierungskritisch sind, aber eben Juden, Israelis. Diese Angriffe und die Rationalität vieler Vorwürfe, wie die des Kolonialstaats und der daraus resultierenden Infragestellung der Daseinsberechtigung des Staates. Wie verhält sich eigentlich zu unserer Sicht auf den wirklichen durch Kolonialismus entstandenen Staat USA und seiner Demokratie zerstörenden Regierung? Können wir weinen, ohne zu denunzieren? Können wir unsere Glaubenssicht auf Israel halten und trotzdem die zumeist in weiten Teilen von der Hamas zu verantwortenden Opfer im Gaza in unsere verzweifelten Gespräche und Gebete einbeziehen? Können wir Wuttränen weinen über die weltweiten absurden Angriffe auf Juden und Jüdinnen? Wuttränen auch über die unfähigen Regierungen dieser Region? Verstellen uns die Tränen einen nüchternen Blick? Ich glaube, wie bei Lukas, sind die Tränen Jesu erst die Ermöglichung dieses Blickes, der sich der ungeheuren Spannung von fast unmöglichen, einfach guten Handlungsformen bewusst ist. Tränen, die nicht ins Abseits führen, in die Untätigkeit, sondern mitten ins Leben, das eben nicht einfach nur Gut und Böse kennt. Christliche Existenz im Angesicht Israels. Ein paar Zeilen von Hilde Domin. Der Wunsch nach der Landschaft diesseits der Tränengrenze taugt nicht. Der Wunsch, den Blütenfrühling zu halten, der Wunsch, verschont zu bleiben, taugt nicht. Aber was taugt? Es taugt vielleicht, muss man wahrscheinlich sagen, die Bitte um Einsicht, um Aushalten der Ambivalenzen, um Zuhören. Es taugt die Bitte um Solidarität, um Mitgehen in Demut mit dem Gott Israels und dem Vater Jesu Christi. Es taugen Tränen über und in und mit Jerusalem. Tränen der Empathie und des Tuns gegen antisemitische Anteile unserer Tradition und Gegenwart, wie auch gegen pauschale Verurteilung von MuslimInnen und MigrantInnen. Und diese Tränen taugen nicht nur am Israelsonntag. Wünscht Jerusalem Frieden, inneren wie äußeren. Es möge wohlergehen denen, die dich lieben. Amen.